Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2026 des gemeinsamen Podcasts von Tief im Westen, dem Magazin und 1848. Ich bin wie im letzten Jahr auch immer schon hier wieder mit Philipp zusammen. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Ich glaube, uns wird nicht langweilig. Seit der letzten Ausgabe ist einiges passiert rund um den VfL. Neuzugänge, Abgänge und der Rückrundenstart steht auch direkt vor der Tür. Aber Philipp, die letzten Tage war ein Thema ganz bestimmt. Sissoko, der Sechser, nicht der Stürmer, verlässt den VfL Bochum und wechselt nach Nantes in die erste französische Liga. Wie hast du diesen Wechsel wahrgenommen oder was denkst du über diesen Wechsel?
Ja, wenn man den anderen Sissoko abgegeben hätte, dann hätte sich wahrscheinlich niemand über rund 2 Millionen Euro Ablöse beschwert. Das ist jetzt nicht der Fall, fällt ja sogar jetzt länger aus. Ist damit, war ja auch ein Abgangskandidat und damit jetzt erstmal runter von der Verkaufsliste. Aber zurück zu Sissoko 6, der jetzt verkauft wurde. Ich meine, es hatte sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es zumindest einen Wechselwunsch gibt. Es gab ja auch schon Ende des vergangenen Jahres Berichterstattung dazu. Ich habe es da ja auch so eingeordnet, dass ich gesagt habe, man soll mal ein bisschen den Ball flach halten, weil das war da noch sehr gesteuert von bestimmten Parteien, weil einfach klar war, dass der Spieler unbedingt weg wollte. Ich finde, das sieht man jetzt auch an der Pressemitteilung, die der VfL Bochum rausgegeben hat, also dass sich mehrere Verantwortliche, in dem Fall Simon Zoller und Ilja Kenzig, dann doch so klar und auch durch die Blume negativ zu einem Spieler äußern, der den VfL verlässt. Das ist schon ungewöhnlich. Also beide haben ja betont sinngemäß, dass der Spieler sich nicht mehr klar mit dem VfL identifiziert hat und dass man deswegen auch eine Lösung finden musste. Ich glaube, diese Personalie hat so mehrere Komponenten, wirtschaftlich, sportlich, vielleicht auch charakterlich. Ich glaube, das sind so die Punkte, über die wir jetzt wahrscheinlich auch diskutieren werden. Claudio, dein erster Impuls, richtig oder falsch, diesen Transfer zu vollziehen?
Ich dachte die letzten Tage, als der Transfer veröffentlicht worden ist, oh, das ist das erste Mal, dass wir eine doch sehr konträre Meinung zu dem Thema haben. Ob die so konträr ist, werden wir gleich sehen. Also mein erster Impuls ist eher negativ, aber nicht aufgrund des Abgangs selber. Ich glaube, der war abzusehen. Auch im Sommer schon gab es, wie du gesagt hast, den Wechselwunsch. Mein negativer Impuls ist diese Ablösesumme von 2 Millionen Euro. Ich glaube, hier kommt so ein bisschen dieses Anchoring wieder rein. Wenn man gesehen hat, dass Sissoko in einer eher schlechten Bochumer Mannschaft in der vergangenen Saison in der ersten Liga mit einer der stärksten Spieler war und deutlich gezeigt hat, dass er in der Bundesliga mithalten kann, dann hatten sich im Sommer auch schon ganz andere Ablösesummen irgendwie ausgemalt. Und da kamen einige und haben gesagt, 8 bis 10 Millionen, das ist utopisch. Aber ich glaube, 2 Millionen ist kein Preis, mit dem ein Großteil des Umfelds zufrieden gewesen wäre. Vor allem, wenn man sieht, was für Summen für Spieler bezahlt werden, die gerade 3 Meter gerade auslaufen können, um es mal übertrieben zu sagen. Daher ist mein Impuls eher negativ aufgrund der Ablösesumme. Ich glaube, die 2 Millionen, wenn man sie im Kontext betrachtet, dass wir damit Löcher stopfen können und es jetzt ein bisschen Luft gibt, den Kader dahin anzupassen, wo man ihn hinbewegen möchte. Ja, ist das im ersten Moment okay. Ich glaube allerdings, dass 1 Million mehr auch eine Summe gewesen wäre, wo dann auch keiner mehr was groß gesagt hätte und die uns nochmal mehr Spielraum gegeben hätte. Nun ist das Leben kein Wunschkonzert. Den Markt gab es anscheinend nicht für diesen Spieler mit den Summen. Und jetzt muss man sehen, was man daraus macht. Sportlich gesehen habe ich da auch ein bisschen Bauchschmerzen, aber da können wir gleich auch nochmal genauer drauf eingehen. Aber wie siehst du denn diese 2 Millionen?
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, es gibt eine wirtschaftliche und eine sportliche Komponente. Ja. Natürlich gehören die auch irgendwie zusammen. Ich finde, es ist nachvollziehbar, dass es ja eine relativ große Aufregung auch im Kreise der VfL-Fans gibt, dass diese 2 Millionen Euro angeblich nicht marktgerecht seien, beziehungsweise zu gering. Ich verstehe, dass die Erwartungshaltung eine höhere war, angesichts der Summen, die teilweise auch auf dem Transfermarkt zu erzielen sind. Bei Sissoko muss man allerdings betrachten, dass dieser Spieler offensichtlich nicht den Markt hatte, den man sich auch vom Verein, aber auch von vielen Fans erhofft hat. Also es war jetzt nicht so, dass der VfL mehrere Angebote vorliegen hatte, sondern nach meinem Kenntnisstand eben nur dieses eine. Und auch im vergangenen Sommer, als Sissoko Spielpraxis hatte, als er fit war, also vor seiner Schulterverletzung, als er noch aus der Bundesliga frisch kam, gab es nicht diesen Markt für ihn. Und jetzt muss man dazu sagen, er war länger verletzt, er hat kaum Spiele gemacht, er ist jetzt de facto Zweitligaspieler Und er ist jetzt so zwischen 28 und 29 Jahre alt. Das heißt, es gibt auch keinen großen Wiederverkaufswert. Und darauf achten viele Vereine verstärkt. Es war schon im vergangenen Sommer Thema, dass mir auch Leute aus der Szene gesagt haben, diesen Markt, den der VfL Bochum sich für ihn erhofft, den wird es wahrscheinlich gar nicht geben, weil Sissoko eigentlich schon zu alt ist. Das klingt hart bei einem 28-Jährigen, aber viele Vereine investieren heute bevorzugt in Spieler, bei denen sie die Fantasie haben, dass sie sich schnell noch weiterentwickeln und dass sie sie verkaufen können. Also Spieler unter 23 bevorzugt, teilweise noch jünger. Insofern, also das sieht man ja jetzt auch bei Gaëtan Lenz, dass die halbe Bundesliga mindestens mal hinter ihm her ist, weil die da die Fantasie haben, dass der sich so entwickelt, dass man ihn jetzt für einen Preis, den man dann noch irgendwann mal diskutieren muss, erwirbt, aber dann noch teurer weiterverkaufen kann. Deshalb 2 Millionen Euro für Sissoko sind jetzt nicht allzu viel, wobei sie helfen dem VfL Bochum natürlich auch. Aber man muss klar sagen, es gab eben nicht diesen Markt für den Spieler. Und ablösefrei kann man ihn nicht ziehen lassen, konnte man ihn nicht ziehen lassen, das ist auch klar, weil der VfL Bochum auf Transfererlöse angewiesen ist und im Ligavergleich da ohnehin schon hinten dran ist.
Ich glaube, die sportliche Komponente ist eben der zweite Faktor, der hinzukommt, der mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Nehmen wir die 2 Millionen mal ein bisschen beiseite und schauen, was das für den Kader bedeutet. Ja, Sissoko hat sich am Anfang der Saison schwer verletzt, hat in der ersten Halbserie keine ganz so große Rolle gespielt. Man muss aber auch sagen, dass wir uns als VfL Bochum, was das angeht, ein Stück weit mit Glück beschissen haben. Dass ein Gaëtan Lenz in seiner ersten Profisaison dermaßen stabil auf der 6 spielt, dermaßen ja gute defensive Komponente in das Spiel reinbringt, auch wenn er in meinen Augen ein etwas anderer Spielertyp auf der 6 ist, als es ein Sissoko ist, das war nicht absehbar. Und jetzt stellen wir uns alle hin und sagen, Gaëtan Lenz ist da und im ersten Moment ist die Lücke gar nicht so groß, aber wenn ich jetzt mal in den Kader reinschaue, was denn noch auf der 6 an Spielern da ist, da kriege ich tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ein Matheus Spero, der aktuell auch verletzt ist, ist kein Sechser. Er hat das aushilfsweise mal gemacht. Ich glaube, es war sogar gegen die Hertha. Da hatte sich ja auch Uwe Rösler ganz prominent hingestellt. Und meinte, ja, Captain, ich brauche dich auf der 6 oder wie es war. Ein Panevik ist kein Sechser, ein Bettchen ist kein Sechser. Ein Onyeka schon mal gar nicht. Und dann fallen mir noch so Namen ein wie Masovic, der das irgendwie kann und auch ein paar Mal schon gespielt hat. Und unter Umständen vielleicht, wenn der Körper denn mal irgendwann mitspielen sollte, Kevin Vogt. Wobei da ein großes Fragezeichen dran ist, ob er das überhaupt noch spielen will und kann. Und ob der Körper eben mitspielt. Und da geistert jetzt in den letzten Tagen ein Name durchs Umfeld. Sobotka, der war auch mit im Trainingslager. Uwe Rösler kennt ihn gut aus seiner Zeit in Düsseldorf, der ein potenzieller Ersatz sein soll. Ist jetzt vereinslos gewesen, hat länger nicht gespielt, ist sicherlich nicht teuer, also eine günstige Kaderoption. In meinen Augen ist es allerdings auch kein klarer Sechser. Und ich mache mal ein großes Fragezeichen dran, ob ein Spieler, der ein halbes Jahr so raus war, wirklich der Spielertyp ist, der uns jetzt helfen kann. Also was das Thema Persönlichkeit, Kaderhygiene und in der Kabinenhygiene angeht, glaube ich, Sobotan, Top-Spieler, das hört man aus allen Ecken. Aber ob er jetzt wirklich die Person ist, die uns sportlich auch weiterbringen kann, ich weiß nicht, ich mache mal ein Fragezeichen dran. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, nochmal ganz kurz zu Sissoko. Also er hat natürlich sportlich in der Hinrunde nicht die ganz große Rolle gespielt, eben verletzungsbedingt. Deshalb ist es schwer einzuschätzen, wie die Ergebnisse ausgefallen wären, wenn er nach dem Pokalspiel zur Verfügung gestanden hätte, nach dem Pokalspiel in Berlin, als er sich verletzt hat, als es ja auch sportlich dann bergab ging. Insofern schwer einzuschätzen, wie groß sein Nutzen für die Mannschaft zu dem Zeitpunkt gewesen wäre. Ich glaube, es ist zweifellos, dass es einer der potenziell stärksten Spieler in dieser Mannschaft war. Insofern ist es eine sportliche Schwächung. Ich glaube, das sieht auch kaum jemand anders. Wichtig ist nochmal den Punkt zu erwähnen, dass es da offensichtlich auch intern Unstimmigkeiten gab, dass der Spieler unbedingt weg wollte. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil die Spieler mittlerweile so am längeren Hebel sitzen, dass es nicht sein kann, dass es immer, wenn ein Spieler unbedingt weg will, dass man ihn dann auch direkt gehen lässt, weil das kann dann zu ganz schwierigen Konstellationen führen, wenn Spieler sagen, sie wollen nur zu diesem einen Verein und dann gerät der abgebende Verein mächtig unter Druck. Aber zurück zur sportlichen Situation. Ich bin definitiv der Meinung, dass es einen Ersatz für Sissoko braucht. Da orientiere ich mich auch ein bisschen an dem Satz, den ich sehr nachvollziehbar fand von Uwe Rösler im Dezember, als er gesagt hat, wir müssen besser aus der Transferperiode rauskommen, als wir reingegangen sind. Das heißt, es braucht einen Ersatz, auch einen Spieler, der zumindest die Fantasie mitbringt, dass er irgendwann auf einem ähnlichen Niveau wie Sissoko agiert. Ich finde, Sobotka wäre eine Lösung, die man auch aus wirtschaftlicher Sicht schnell umsetzen kann, der jetzt auch mittrainiert hat. Du hast es gesagt, das ist ein auch charakterlich sehr feiner Charakter, was ich so höre. Also wäre sicherlich jemand, den man dazu nehmen könnte, aber vielleicht eher als Backup. Also dass man sagt, man setzt auf Lenz und Panevik, und das ist ja jetzt der Plan zu Beginn der Rückrunde in jedem Fall, die beiden zusammen spielen zu lassen, weil das sind zwei Spieler, die haben einen langfristigen Vertrag beim VfL, das sind junge Eigengewächse, und Sobotka wäre der Backup. Klar ist aber auch, Lenz wird, ich sag mal, wahrscheinlich im nächsten Sommer gehen. Also muss man da auch schon ein bisschen perspektivischer denken. Deshalb fände ich es eigentlich sinnvoll zu schauen, wir haben jetzt Mitte Januar, welche Optionen ergeben sich in den kommenden 2 Wochen noch? Gibt es da eine perspektivisch interessantere Lösung? Hat man jemanden an der Angel, den man jetzt verpflichten kann und der dann sich jetzt eingewöhnt und ab dem Sommer vielleicht dann Stammspieler ist? Fände ich dann perspektivisch sinnvoller als Sobotka, wobei Uwe Rösler hat sich jetzt sehr positiv über Sobotka in der Watz geäußert, und ich gehe mal davon aus, dass er dann, also so klang es zumindest, dann auch sehr zeitnah unterschreiben wird. Vielleicht sogar schon, wenn unsere Podcast-Folge raus ist. Also bin da ein bisschen zwiegespalten bei Sobotka.
Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, das Profil 6er gibt es so aktuell nicht im Kader. Es muss was passieren. Was sich da in den nächsten Tagen noch tut, werden wir sehen. Sobotka, da eint uns, dass wir da zwiegespalten sind. Aber um deinen Satz aufzugreifen, aus der Transferperiode besser herausgehen, als man reingegangen ist. Übrigens, der Sissoko-Abgang ja bisher nicht das Einzige, was passiert ist beim Kader, beim VfL. Es gab bereits auch 2 Neuzugänge, und das sehr, sehr früh im Wintertransferfenster. Das kennt man ja fast gar nicht als Anhänger des VfL Bochum. Direkt am, ich glaube, es war der 2.1., haben wir einen neuen Linksverteidiger bekommen. Mikkel Ragneberg, Norweger, 23 Jahre alt, wechselt, surprise, surprise, mal keine Laie, fest an die Kastropper Straße. Wie ist dein erster Eindruck von ihm, Philipp?
Ich muss zugeben, ich war ja jetzt nicht mit in Belek, das Testspiel konnte ich nicht verfolgen. Also deshalb habe ich noch gar keinen Eindruck vom Spieler. Ich habe mich mit ein paar Daten befasst, ein paar Infos eingeholt, und deshalb würde ich ihn eigentlich genau in die gleiche Schublade stecken wie Callum Marshall. Das sind zwei Spieler, die sehr zur Spielweise von Uwe Rösler passen, die sehr ausdauerstark sind, sehr sprintstark sind, die das Umschaltspiel beherrschen, und das ist etwas, worauf Uwe Rösler sehr Wert legt. Sie werden sicherlich auch seinen Pressing-Ansatz sehr gut mitgehen können. Insofern zwei Spieler, die geholt wurden, weil der Trainer eben auf diese Spielertypen steht. Und ich finde, es wurden auch zwei Kader-Baustellen in Anführungsstrichen geschlossen, die man schließen sollte. Ich meine, wir haben diese beiden Positionen auch schon in den vergangenen Podcasts entsprechend thematisiert. Es brauchte einen Herausforderer für Maxi Wittek, und Marshall ist jetzt eben ein Offensiv-Allrounder, nochmal ein anderer Spielertyp, ein anderer Stürmertyp. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese beiden Positionen jetzt zu besetzen. Wie gesagt, ich habe noch keinen Live-Eindruck von beiden, deshalb halte ich mich da zurück. Claudio, hast du schon irgendwas gesehen, oder was ist deine erste Meinung zu den beiden Transfers?
Ich habe mal mit Luis, den kennt vielleicht einige auch von Twitter, macht immer so ein paar Scouting-Threads über den VfL, beide Spieler mal genauer angeguckt. Wir haben kleine Profile zu ihm geschrieben. Fangen wir mal bei Mikkel Ragneberg an. Er ist ein gelernter Offensivspieler. Das merkt man auch in all seinen Aktionen. in die Offensive hat er wirklich einen großen Impact. Flanken aus dem Halbfeld, naja, aber wenn er an die Grundlinie geht, ist das wirklich sehr, sehr gefährlich. Das ist eine Komponente, die uns bisher auch ein bisschen abgegangen ist. Daher sehr, sehr spannendes Profil, was er auch eben mitbringt. Er ist 1,87 Meter groß, er ist jetzt kein Fliegengewicht, bringt da eine Körperlichkeit rein, die uns auch helfen kann. Wo er so, wie ich es gerade schon meinte, er ist gelernter Offensivspieler und das merkt man eben auch in seinem Defensivverhalten. Er steht manchmal nicht ganz richtig für die Zweikämpfe, muss das dann durch seine Körperlichkeit und Schnelligkeit ein bisschen ausbalancieren. Ist jetzt nicht das Zweikampfmonster, das wenn wir jetzt mal auf der rechten Seite gucken, wer da bei uns aktuell Rechtsverteidiger spielt, gewinnt fast jeden Zweikampf. Das ist auf der linken Seite Mikkel Ragnarberg aktuell nicht. Aber er bringt halt eben eine Komponente mit rein, die Philipp, die Wittek vielleicht gar nicht, Maxi Wittek gar nicht so krass hat in diesen Impact nach vorne. Man hat es ja auch gesehen, als er Schiene spielen muss. Der war ein bisschen überfordert damit, die Breite ins Spiel zu bringen. Und da ist Mikkel Ragnarberg ebenfalls eine Option, falls Uwe Rösler doch nochmal mit der Dreierkette experimentieren wollte. Die Schiene ist, glaube ich, schon so die Position, wo er sein Profil am besten einbringen kann.
Jetzt verunsicherst du wahrscheinlich viele VfL-Fans.
Ja, ich sag's einfach nur vom Profil her. Ich glaube nicht, dass Uwe Rösler zu einer Dreierkette zurückgeht, solange er erfolgreich Fußball spielt mit dem, was er aktuell macht. Ich glaube, offensiv ist Ragnarberg tatsächlich auch gegebenenfalls eine Option, wenn man vielleicht halt eben ein bisschen absichern muss nach hinten und nicht mehr nur einen reinen Flügelstürmer haben möchte. Also in Summe wirklich ein guter Transfer, kam ablösefrei, hat Entwicklungspotenzial. Thema Wiederverkaufswert, wo wir jetzt ja gerade auch schon mal drüber gesprochen haben. Deswegen in Summe, glaube ich, ist das ein sehr, sehr gutes Profil und eine sehr, sehr gute Kaderergänzung, die man da geholt hat. Zumindest der erste Eindruck.
Ja, und Marshall ist ja dann im Vergleich nur geliehen. Jetzt schon der, jetzt muss ich kurz rechnen, 6. Leihspieler ohne eine entsprechend realistische Kaufoption. Also nur bei Morgalla gibt es nach meinem Kenntnisstand eine Kaufoption. Die ist aber nur im Aufstiegsfall zu ziehen. Das heißt, das wird sehr sportlich und sehr eng und eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich so. Bringen wir es auf den Punkt. Und aber trotzdem in meinen Augen auch ein spannender Spieler, der ja auch schon in der Premier League jetzt in jungen Jahren zumindest Kurzeinsätze bekommen hat, nordirischer Nationalspieler. Da bin ich gespannt auf die konkrete Rolle, die er dann einnimmt, weil er ja auch unterschiedliche Positionen einnehmen kann.
Marshall hat, wie du schon gesagt hast, einfach ein Profil, was wir bisher so nicht im Kader haben. Und wie du schon meintest, er passt halt perfekt zum Rösler-Fußball. Das ist ein super aggressiver Spieler im Anlaufverhalten, arbeitet unermüdlich. Ich glaube auch, dass es nicht lange dauern wird, bis er ein Publikumsliebling ist, aufgrund einfach seiner Spielweise. Der Spieler wäre natürlich nicht beim VfL Bochum, wenn er keine Makel hätte. Er ist jetzt technisch nicht der feinste Techniker, ist jetzt keiner, von dem man erwarten kann, dass er da einmal komplett über den Platz dribbelt. Man merkt schon, dass er technisch manchmal ein bisschen unsauberer ist. Ich fand in den Spielsequenzen, die ich von ihm gesehen habe, er ist ein bisschen einfüßig, er ist Linksfuß und man merkt schon, dass er jetzt den Ball gezielt auf den linken Fuß legt, was auch erstmal nicht schlecht sein muss, aber er hat einen sehr ordentlichen Abschluss und da bin ich mal gespannt, wie er uns da helfen kann und vor allem, wo er auch spielen wird. Also wenn Uwe Rösler gleichzeitig sagt, er hat gerne eine klassische 9 vorne im Zentrum drin, so Profil Philipp Hofmann, groß, stämmig. Das ist Marshall jetzt nicht. Er ist eher klein, eher schmächtig. Bin gespannt, wie er körperlich sich in der zweiten Liga durchsetzen kann. Ich kann es noch nicht so richtig für mich einschätzen, ob er auf dem Flügel was taugen würde. Aber insgesamt glaube ich, dass es eine sehr clevere Kaderergänzung ist. Und wie du eben gesagt hast, beide Transfers spielen sehr, sehr klar dahin ein oder zahlen dahin ein, wie Uwe Rösler eben Fußball interpretiert und spielen lassen möchte. Deswegen mein Bauchgefühl zu beiden Transfers ist erstmal positiv, würde ich sagen.
Also ich finde es erstmal wichtig, dass man diese beiden, finde ich, sehr doch recht offensichtlichen Kaderschwachstellen versucht zu beheben, dass beide Spieler sehr früh da waren, sich auch schon im Trainingslager integrieren konnten, finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, auch verglichen mit den vergangenen Jahren. Und dann muss man natürlich jetzt auch ein bisschen noch auf die Abgangsseite schauen. Also was tut sich da? Ich finde, es gibt immer noch quasi ein halbes Dutzend Abgangskandidaten und sollte sich da noch mal was tun, wird vielleicht auch noch mal Spielraum frei, vielleicht doch noch mal für einen Perspektivtransfer. Ich glaube, eine Laie noch mal wird es nicht geben. Also wenn man jetzt noch was macht, dann mit Perspektive zum Sommer hin. Aber es gibt noch ein paar Abgangskandidaten. Paslak, gibt es Gerüchte, dass er nach Schottland gehen soll. Vertrag läuft aus, hat keine Perspektive beim VfL. Masovic soll der KSC interessiert sein, wobei ich mich da frage, aus Vereinssicht würde das sicherlich Sinn ergeben, eine vorzeitige Trennung, ob der Spieler das jetzt möchte, in den kommenden Jahren bei einem eher durchschnittlichen Zweitligisten zu spielen oder ob er da nicht noch mal in einem anderen Land was wagen will. Kleine Bekel ist schon weg. Bero wird nicht mehr wechseln, weil er jetzt eben aktuell verletzt ist. Gleiches gilt für Ibrahim Sissoko im Angriff, fällt auch erstmal aus. Wäre sicherlich hilfreich gewesen, weil das jetzt auch eher ein Gutverdiener ist. Clarissa gibt es Gerüchte aus Portugal, dass er verliehen wird. Ich denke, eine Laie würde in jedem Fall Sinn machen, weil er eben in der Hinrunde kaum gespielt hat unter Uwe Rösler und in der Rückrunde noch weniger zum Einsatz käme. Und Obafemi, fehlt mir gerade ein bisschen die Fantasie, wer ihn nimmt, aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Abgangskandidaten und ich würde mal sagen, da wird sich auch in den nächsten 2 Wochen bis zum Transferschluss Anfang Februar auch noch ein bisschen was tun.
Ich glaube auch. Also ich bin gespannt, die nächsten 2 Wochen. Es gibt noch einiges an Kaderbaustellen. Wie man sieht, man geht halt die Baustellen aber auch konsequent an. Vielleicht nochmal um einzelne Spieler ein bisschen rauszupicken. Ich glaube, der Wechsel von Kleine Bekel ist für alle Seiten sinnvoll. Körperlich war er bisher nicht so weit, dass er uns wirklich helfen konnte in der ersten Mannschaft. Hat ein bisschen Spielpraxis in der zweiten gesammelt, aber das kann nicht sein Anspruch sein. War halt einmal früher einer der größten Innenverteidiger-Talente in Deutschland, hat dann seine Rückschläge mit den Kreuzbandrissen gehabt. Mal gucken, ob er jetzt in der Schweiz da eben Fuß auf den Boden bekommt. Wer kann man sich wünschen, aber ansonsten sollte das auch nicht klappen, denke ich, im Sommer auch wieder ein Kandidat für einen Wechsel. Paslak ist für mich so ein bisschen ein Phänomen. War als Jugendspieler überall gehypt, hat es dann im Profibereich nicht so richtig geschafft. Ist auch bei uns irgendwie so ein bisschen Höhen und Tiefen, hat immer mal wieder Spiele drin, wo man denkt, boah, nicht verkehrt der Junge und macht das richtig gut. Und dann hat er wieder seine Durchhängerphasen und man hat es ja jetzt auch in dieser Saison gesehen, es hat nicht mal gereicht, sich in der zweiten Liga so konsequent durchzusetzen. Hat einfach seine Schwächen im Defensivverhalten, super schade. Ein Abgang macht für alle Seiten Sinn, vor allem mit Kucierski in der Hinterhand immer noch ein Talent habe, wo wir wieder beim Thema Wiederverkaufswerte sind, dem man sicherlich auch Spielzeit geben möchte. Clarissa scheint ja sehr konkret zu sein mit Portugal, wobei ich da auch immer sagen muss, also ja, er hat Ansätze gezeigt im Sommer, aber man hat auch klar gesehen, dass der Sprung in den Profibereich sehr, sehr groß ist für ihn und dass sein Berater es anscheinend schafft, ihn nach dem VfL Bochum jetzt in der ersten portugiesischen Liga, auch wenn es erstmal für eine Laie ist, unterzubringen. Respekt an den Berater. Also ich glaube, das Niveau, wo ich ihn erwartet hätte, wäre ein bisschen weiter unten gewesen.
Gut, Sever Gomvula ist dann irgendwann in der Champions League gelandet. Insofern hätte ich auch nie gedacht.
Nichts gegen den König des Bermuda-Dreiecks.
Es gibt immer wieder Überraschungen im Fußball. Aber Claudio, so ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr. Wir schauen wir wollten noch ein bisschen auf den Rückrundenstart schauen, weil das ist ja ein anspruchsvolles Programm. Der VfL spielt jetzt gegen den Tabellendritten, gegen Darmstadt, gegen den Zweiten, gegen Elversberg und gegen den Ersten, gegen Schalke. Direkt zum Start. Mit wie vielen Punkten, die Frage stelle ich dir jetzt mal spontan, ohne dass wir sie abgesprochen haben, wärst du zufrieden? Ab wie vielen Punkten würdest du unterschreiben?
Also wenn man da irgendwie mit 4 Punkten plus aus diesen ersten 3 Spielen rausgehen kann, wäre das für mich ein Erfolg. Wir spielen gegen die Tabellenspitze, gegen Mannschaften, die bisher sehr stabil sind. Elversberg hat jetzt einen guten Stürmer verloren. Mal gucken, wie sie das auffangen. Aber da hat man schon im Sommer gedacht, irgendwie so, ja, der halbe Kader ist weg. Die spielen eh nicht mehr oben mit. Pustekuchen. Schalke spielt scheiß Fußball, aber ist verdammt erfolgreich. Muss man halt auch einfach mal so hart sagen. Und defensiv super stabil. Wobei wir spielen zu Hause. Es ist ja auch Derby, auch wenn wieder alle sagen, dann ist kein Derby auf der anderen Seite. Aber ja, da kann halt alles passieren. Und jetzt gegen Darmstadt. Ich hab noch kein so richtiges Bauchgefühl, aber wenn wir mit 4 Punkten aus diesen ersten 3 Spielen rausgehen, glaube ich, ist das ein sehr, sehr großer Erfolg. Und dann kommen halt auch wieder Gegner, die man eher auf Augenhöhe dieses Jahr sehen würde. Und dann würde ich sagen, kann man den Klassenerhalt sehr, sehr schnell sichern und gegebenenfalls gucken, dass man sich im TV-Ranking auch weiter nach oben verbessert. Was würdest du denn unterschreiben für die ersten vier Spiele?
Also die vier unterschreibe ich nur, wenn darin inkludiert ist der Derby-Sieg gegen Schalke. Würde aber bedeuten, dass man mit zwei sieglosen Spielen ins neue Jahr startet. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, es sind immer noch nur vier Punkte nach unten und auf dem Relegationsrang. Und jetzt spielen auch ein paar Mannschaften da unten direkt jetzt am Wochenende gegeneinander. Braunschweig, Magdeburg, Düsseldorf, empfing Bielefeld. Insofern, da wird auf jeden Fall jemand punkten und dann kann auch schnell der Abstand wieder geringer werden und dann wird man vielleicht auch ein bisschen nervös. Also deshalb, es ist ganz wichtig, möglichst schnell die Distanz weiter zu vergrößern nach unten. Es ist ja schon lobenswert, dass man unter Uwe Rüster bisher nur ein Ligaspiel verloren hat und sich so gut entwickelt hat, aber der Blick muss halt weiterhin erstmal nach unten gehen und Darmstadt ist, finde ich, eine sehr starke Mannschaft, das hat man nicht nur am ersten Spieltag gesehen, die aus meiner Sicht auch bis zum Ende um den Aufstieg mitspielen wird. Deshalb ein schwerer Auftakt. Elversberg, du hast es angedeutet, Ebnu Talib ist nach Frankfurt gegangen. Ich glaube aber, dass sie mit David Mokwa auch einen wirklich guten Ersatz wiedergefunden haben. Also ich erwarte da nicht, dass die jetzt in der Rückrunde deutlich, deutlich schlechter spielen werden. Ja, und Schalke ist tatsächlich so ein bisschen die Wundertüte. Können die ihr sehr gutes Ergebnisniveau aus der Hinrunde halten? Weil da waren ja auch viele sehr knappe Siege dabei. Insofern, ja, die vier würde ich wahrscheinlich unterschreiben, aber dann es sind relativ viele Heimspiele jetzt zum Jahresstart. Wenn ich jetzt auf die ersten sechs Spiele schaue, sind es vier Heimspiele und da soll der VfL möglichst viel holen, um dann eben Distanz zu gewinnen zu den unteren Tabellenrängen. Weil es ist auch klar, die werden auch punkten. Magdeburg hat sich gut entwickelt Ende des vergangenen Jahres. Düsseldorf bin ich gespannt. Normalerweise haben die auch das Potenzial, um da rauszukommen. Insofern wird es wirklich wichtig sein, jetzt einen besseren Start hinzulegen. Also nochmal so ein Fehlstart wie zu Beginn der Hinrunde, den kann man sich nicht leisten.
Die Stimmung kann halt auch jederzeit wieder sehr, sehr schnell kippen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, wir sind alle gerade ein Stück weit euphorisiert, wie wir uns entwickelt haben, wie viele Punkte wir geholt haben. Das war, Entschuldigung, so in der Form auch nicht zu erwarten. Aber die Stimmung kann eben schnell kippen. Und da vielleicht auch nochmal den Bogen zurückzuspannen, glaube ich, dass es eben wichtig wäre, auch einen weiteren Spielertyp dazu zu holen, der in irgendeiner Form Keita Nenz zum Beispiel ersetzen kann, jetzt wo Sissoko nicht mehr da ist. Man kann von einem 19-jährigen Spieler nicht erwarten, dass er die ganze Saison konstant durchspielt und taub ist für äußere Einflüsse, auch wenn er das bisher war. Und man darf auch nicht vergessen, wie du es schon gesagt hast, die Wahrscheinlichkeit, dass er im Sommer wechselt, ist verhältnismäßig sehr, sehr groß. Und das macht ja auch was mit einem 19-jährigen Spieler, wenn auf einmal die großen Vereine anklopfen. Und das sind alles so Faktoren, wo ich mir denke, Stimmung kann schnell kippen, Spieler, wir bauen die Hoffnung gerade auf einen Spieler, den wir gar nicht so richtig ersetzen können vom Profil her. Das sind ganz viele kleine Faktoren, die ganz schnell in beide Richtungen kippen können. Da können wir einfach nur hoffen, dass die Ergebnisse stimmen und dann eben das Umfeld ruhig ist und wir unseren Stiefel runterspielen können. Aber ich würde sagen, Messerschneide ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen vom Begriff, aber ich glaube, alle wissen, was ich damit meine, dass es in beide Richtungen sehr, sehr schnell kippen könnte.
Ja, und ist mir heute Morgen aufgefallen, es gibt auch wahnsinnig viele Spieler, die schon bei vier gelben Karten stehen. Also allein jetzt vor dem Spiel gegen Darmstadt sind es fünf Spieler, die von einer Gelbsperre bedroht sind. Das heißt, es kann gerade jetzt in dieser Anfangsphase, kann es sein, dass es dann auch vielleicht auch mal zwei Sperren oder so auf einmal gibt. Und da kommt es dann auf die Kaderbreite an. Und deshalb, ich glaube, da sind wir uns wieder einig. Wir hatten bei Sissoko nur so einen kleinen Dissens, was die wirtschaftliche Situation angeht, aber sind uns einig, dass es da auch noch eine Verstärkung braucht. Und jetzt schauen wir mal, ob es Sobotka sein wird. Wie gesagt, die Tendenz ist klar da. Und dann ist die Frage, ob man noch einen zweiten defensiven Mittelfeldspieler holt. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil man so viele Spieler hat, die auf der Position agieren können. Aber mit entsprechenden Abgängen, vielleicht tut sich doch nochmal irgendwo was, könnte man vielleicht doch nochmal einen Vorgriff auf den Sommer tätigen. Aber es sind jetzt alles ja auch Spekulationen. Und ich bin mir sicher, dass wenn wir in 2 Wochen vor dem Derby gegen Schalke aufnehmen, dass wir dann zumindest schon mal ein bisschen schlauer sind, was die weitere Kaderplanung angeht. Und dann können wir auch sehen, ob unsere Rechnung mit 4 Punkten oder hoffentlich auch mehr aufgeht. Danke, Claudi, ebenfalls und auch einen schönen Gruß und einen guten Saisonstart für alle VfL-Fans. Tschüss.